RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Es ist 5 Uhr im Studio Arne Sprung. Guten Morgen. Das US-Verteidigungsministerium hat weitere 2000 Nationalgardisten nach Los Angeles beordert. Sie sollen dort die US-Einwanderungsbehörde ICE unterstützen, teilte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums mit. Kurz vorher waren 700 Marineinfanteristen der regulären Streitkräfte nach Los Angeles in Marsch gesetzt worden. Der Einsatz der regulären Armee im Inland ist eine weitere Eskalation rund um die Proteste gegen das Vorgehen der Einwanderungsbehörde ICE im Raum Los Angeles. Der Gouverneur von Kalifornien, Newsom, hat angekündigt, gegen den Militäreinsatz zu klagen. Russland hat die ukrainische Hauptstadt Kiew wieder mit Drohnen und Raketen angegriffen. In der Nacht war starkes Flugabwehrfeuer über der Stadt zu hören. Laut Nachrichtenagentur RBK Ukraine gab es auch Explosionen. Schon in der Nacht vorher hatte Russland die Ukraine nach Angaben aus Kiew mit so vielen Drohnen angegriffen wie noch nie. Mehrere Menschen wurden verletzt. Deutschland und Polen fordern einen verstärkten Schutz der EU-Außengrenzen. Das teilte das Bundesinnenministerium nach einem Besuch von Innenminister Dobrindt in Warschau mit. Dort hatte sich Dobrindt mit seinem Amtskollegen Szymoniak getroffen. Aus Warschau, Martin Adam.
Die deutschen Grenzkontrollen innerhalb des Schengen-Raums, die aus Polen seit Monaten scharf kritisiert werden, seien auch zur Sprache gekommen. Eine Lösung gibt es jedoch offenbar nicht. Dobrindt und Szymoniak verständigten sich jedoch darauf, dass zum Schutz der Reisefreiheit im Schengen-Raum die deutschen Grenzkontrollen möglichst wenig negative Folgen, vor allem für die Menschen in den Grenzgebieten, haben sollten. Ziel sei, dass der kontrollfreie Grenzverkehr wiederhergestellt werden könne.
Vor 30 Jahren verhüllte das Künstlerpaar Christo und Jean-Claude den Reichstag in Berlin. Bis zum 20. Juni wird dieses Kunstereignis jeden Abend mit einer Lichtinstallation nachgestellt, am Abend zum ersten Mal. Katharina Trümper, RBB 24.
Peter Schwenko, Mitinitiator des Projekts Damals wie heute, sagte dem RBB, man wolle die Verhüllung von 1995 nicht kopieren, sondern feiern. Er hofft, dass die magische Atmosphäre von damals wiederbelebt wird. Vor 30 Jahren kamen Millionen Besucher nach Berlin, um den mit Stoffbahnen ummantelten Reichstag zu sehen.
In Berlin sind seit heute die U-Bahn-Linien U1 und U3 unterbrochen. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Gleisdreieck und Wittenbergplatz. Fast 3 Wochen lang bis zum 29. Juni werden dort die Schwellen erneuert. Zur Umfahrung empfiehlt die BVG die U2, Busse oder Ersatzverkehr. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute meist dichte Wolken, im Verlauf von Nordwesten Regen und einzelne Gewitter. Dazu windig bei maximal 17 bis 22 Grad. Aktuell sind es 11 in Berlin-Steglitz, 9 in Frankfurt-Oder und 10 in Senftenberg.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Autobahn 6, Pilsen Richtung Nürnberg, zwischen dem Grenzübergang Weidhaus und Pleistein, 8 Kilometer Stau oder stockender Verkehr. A17 Richtung Dresden, zwischen Grenzübergang Breitenau-Schönwald und Bad Gottleuba, 2 Kilometer Stau. Die A44 Dortmund Richtung Kassel ist zwischen Warburg und Bräuner nach einem Motorradunfall gesperrt. Die Umleitung geht ab Warburg über die U73. Auf der B36 in Neckarau ist der Fahrlachttunnel wegen Wartungsarbeiten gesperrt. Die Nordröhre ist freigegeben. Das war's vom Verkehr.
Die ARD Infonacht.
Aus dem Studio von NDR Info in Hamburg mit Carsten Thiele. Schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Ja, das lange Pfingstwochenende ist vorbei. Es ist Dienstagmorgen und bei uns gibt es jetzt alles, was während Sie aufstehen, wichtig ist. Und was könnte wichtiger sein als das Klima und der Zustand der Weltmeere? Die Ozeane bedecken rund 70% der Erdoberfläche und sind echte Multitalente. Meere speichern riesige Mengen an CO2 und Wärme und wirken wie ein gigantischer Puffer gegen den Klimawandel. Sie sind Heimat für Millionen von Tier- und Pflanzenarten, sichern die Ernährung von Milliarden Menschen und bieten für viele ihren Lebensunterhalt, vom kleinen Fischer bis zum Tourismus. Aber unsere Ozeane sind in Gefahr und deshalb treffen sich seit gestern in Nizza bei der UN-Ozeankonferenz Politiker, Wissenschaftler Umweltaktivisten, um gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Vom Auftakt berichtet Caroline Düller.
6-mal ist Profiskipper Boris Herrmann um die Welt gesegelt.
Wir haben wirklich über die Zeit langsam den Eindruck gehabt, dass wir Zeugen des Klimawandels sein können auf globaler Ebene.
Und der sei vor allem auf den Meeren sichtbar, sagt Herrmann.
Der beeindruckendste Moment war für mich wirklich die Passage, die Nordostpassage, dann am Nordpol vorbei sozusagen, nördlich um Russland herum, wo eigentlich das eine schwierige Eisexpedition ist und dann in dieser Zeit, wo wir dort waren, wirklich gar kein Eis zu sehen war.
Der Extremsegler sammelt auf seinen Touren zum Beispiel Daten über den CO2-Gehalt der Ozeane. Auf der Konferenz in Nizza will Herrmann seine Beobachtungen weitergeben und erhofft sich konkrete politische Signale für mehr Ozeanschutz. Ein deutliches Signal gab es am Eröffnungstag der Konferenz. Knapp 40 Staaten haben sich in einer gemeinsamen Erklärung für ein Moratorium beim Tiefseebergbau ausgesprochen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron fordert seit 2022, den Abbau von Rohstoffen in der Tiefsee langfristig zu verbieten und hat diesen Appell in Nizza wiederholt. Ich bin nicht gegen wirtschaftliche Aktivitäten, im Gegenteil. Aber ich halte es für Wahnsinn, ausbeuterische Aktivitäten zu starten, die die Meeresböden der Tiefsee und ihre Artenvielfalt völlig durcheinander bringen und zerstören, die große CO2-Kommen freisetzen könnten, wenn wir über all das nichts wissen. Wissenschaftler warnen schon lange vor den Folgen des sogenannten Deep Sea Mining auf Ökosysteme, die in weiten Teilen noch unerforscht sind. Ohne Donald Trump beim Namen zu nennen, richtete Macron deutliche Worte an seinen amerikanischen Amtskollegen. Die Tiefseeböden stünden nicht zum Verkauf, ebenso wenig wie Grönland zu haben sei oder man die Antarktis kaufen könne.
Les abysses ne sont pas à vendre, pas plus que le Groenland n'est à prendre, pas plus que l'Antarktik ou la haute mer ne sont à vendre.
US-Präsident Donald Trump hatte im April ein Dekret unterzeichnet, das es erlaubt, nicht nur in amerikanischen Gewässern nach Metallen wie Nickel oder Kobalt zu schürfen, sondern auch in internationalen Gewässern. Das verstoße gegen das Völkerrecht, heißt es in der Erklärung aus Nizza. Auch Deutschland hat sie unterzeichnet und setzt sich für eine vorsorgliche Pause beim Tiefseebergbau ein. Bei der Ozeankonferenz stellt die Bundesregierung außerdem ein Projekt vor, um Altmunition aus den Meeren zu bergen. Umweltminister Carsten Schneider von der SPD.
Ja, wir haben aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg sehr viele Altmunition, verklappte Munition, aber eben auch Blindgänger. Wir wissen etwa, wo die liegen. Und nach 80, 90, 100 Jahren rosten die Korrosion und es könnte eine Verschmutzung der Nordsee und der Ostsee geben. Deswegen wollen wir sie jetzt bergen. Dazu haben wir 100 Millionen Euro zur Verfügung gestellt und bauen so eine Plattform, um das Ganze technisch auch zu bergen zu können. Und ich glaube, dass wir damit auch Pionierarbeit leisten, auch für andere Regionen der Welt.
Noch bis Freitag verhandeln in Nizza Vertreter von mehr als 100 Staaten und 40 internationalen Organisationen über einen besseren Schutz der Meere und Ozeane. Verbindliche Verträge werden am Ende dabei nicht herauskommen. Vielmehr sollen die Staaten Aktionspläne aufstellen, in denen sie ihre eigenen Maßnahmen und Zeitpläne festschreiben.
Und wir bleiben noch beim Thema Weltmeere. Über 60% der Meeresoberfläche sind Teil der Hohen See. Das heißt, dieses Meer gehört keinem bestimmten Land. Es ist eine Art rechtsfreier Raum. Von dieser Hochsee stehen aber nur knapp 1,5% unter Schutz. Das könnte sich jetzt ändern, wenn diese Woche in Nizza auf der Ozeankonferenz das neue UN-Hochseeschutzabkommen von ausreichend vielen Staaten ratifiziert wird. Warum so ein Hochseeschutzabkommen so wichtig ist, dazu Jenny von Sperber.
Der Tag, an dem der Tiefseeforscher Orton Purser die Entdeckung seines Lebens gemacht hat, fing an Deck der Polarstern im Weddellmeer der Antarktis an.
An dem Tag war es mein Job, nach Walen Ausschau zu halten.
Hinter dem Forschungsschiff hatte Purser ein Kamerasystem ins Wasser gelassen, auf 450 Meter Tiefe. Die Kamera filmte den Meeresgrund, während die Polarstern durchs Eismeer steuerte. Pörsers Kollegin schaute sich dabei unter Deck die Aufnahmen an. Zuerst funkte sie ihn an, dass sie einige Fischnester mit Eisfischen entdeckt hatte.
Und kurz darauf hat sie wieder angerufen. Immer noch lauter Eisfische mit ihren Nestern am Grund. Eins neben dem anderen. Ich bin runtergegangen und habe gestaunt. 4 bis 5 Stunden lang ist die Polarstern über massenweise Fischnestern gefahren. Das war eine Riesenüberraschung.
Niemand hatte bis dahin gewusst, dass es solche riesigen Eisfischbrutgebiete überhaupt gibt. Messungen haben später gezeigt, dass es ungefähr 60 Millionen Fische sein müssen, die dort unten ihre Nester bewachen. Die Brutkolonie zeigt, wie wenig Experten erst über diesen riesigen dunklen Lebensraum in der Tiefsee wissen und wie wichtig er für das Leben in der Antarktis ist. Auch große Säugetiere sind auf die riesigen Fischgründe angewiesen. Sender, die auf Robbenköpfe geklebt wurden, konnten aufzeichnen, dass sich Robben vermehrt hier aufhalten. Umso wichtiger ist es, so ein Gebiet zu schützen, sagt Stefan Hein, Leiter des Antarktisbüros am Alfred-Wegener-Institut. Aber das sei eben nicht so einfach mit diesen Schutzgebieten auf hoher See, den sogenannten Hochsee-MPAs.
Das Problem von Hochseeschutzgebieten ist, die liegen fernab der Küsten. Das ist nicht so, dass Sie jetzt mal sagen können, wir nehmen ein kleines Boot und fahren mal kurz raus in die Nordsee und gucken nach, wie das den Nordsee-MPAs geht. Für ein Hochsee-MPA brauchen Sie ozeangängige Forschungsschiffe, Wetterbedingungen und so weiter. Es ist nicht einfach zu überwachen, zu monitoren und da Daten zu sammeln.
Aber Daten braucht man, um zu kontrollieren, ob die Schutzziele auch erreicht werden. Nur dann kann man notfalls nachbessern, Lage oder Größe des Schutzgebiets verändern. Seit Jahren reicht Hein ein fast 2 Millionen Quadratkilometer großes Gebiet im antarktischen Weddellmeer als neues Schutzgebiet ein. Es ist der Teil, wo auch die Eisfischbrutkolonie liegt. Aber China und Russland stimmen Jahr für Jahr gegen ein solches Schutzgebiet. Sie wollen sich Nutzungsmöglichkeiten der Antarktis nicht verbauen, sagt Hein. Jetzt könnte in Nizza das neue UN-Hochseeschutzabkommen von mindestens 60 Staaten ratifiziert werden und dann in Kraft treten. Das würde es in vielen Fällen leichter machen, Schutzgebiete auf hoher See auszuweisen.
Mit dem neuen UN-Übereinkommen ist die Möglichkeit geschaffen, auch auf der hohen See Schutzgebiete einzurichten. Und vor allen Dingen der Vorteil ist, dass diese Schutzgebiete auch mit einem Mehrheitsbeschluss etabliert werden können und nicht, wie zum Beispiel in der Antarktis, im Südpolarmeer, einstimmig angenommen werden müssen.
Das Alfred-Wegener-Institut jedenfalls wird auch weiterhin das Weddellmeer als Schutzgebiet vorschlagen, um den unbekannten Lebensraum dort zu schützen.
Jenny von Sperber berichtete, und soweit unser Schwerpunkt zur UN-Ozeankonferenz in Nizza. In Los Angeles protestieren die Menschen weiter gegen die Migrationspolitik der US-Regierung. Gestern Nachmittag hatte die Polizei hunderte Demonstranten vor einem Bundesgebäude in der Innenstadt zurückgedrängt. Und jetzt hat US-Präsident Trump angeordnet, nicht nur 2000 weitere Nationalgardisten nach L.A. zu schicken, sondern auch 700 reguläre Soldaten. Darüber spreche ich mit Achim Gutzeit, den Sie auch aus unserem Podcast Streitkräfte und Strategien kennen. Achim, erst die Nationalgarde in L.A., jetzt sollen Soldaten dort eingesetzt werden. Was weiß man bisher darüber?
Ja, also mehrere Nachrichtenagenturen haben jetzt am Abend berichtet, dass bis zu 700 Soldaten in den Großraum Los Angeles geschickt werden sollen. Die sollen heute im Laufe des Tages eintreffen. Und dort die Soldaten, die ja schon vor Ort sind, von der Nationalgarde unterstützen. Und bei denen, die jetzt geschickt werden, handelt es sich um US Marines. Das sind also eben im Gegensatz zu den Nationalgardisten keine Reservisten, sondern das sind aktive Soldaten. Und ich nehme an, die wurden wohl deshalb ausgewählt, weil sie in der Nähe stationiert sind, nämlich in einem Ort namens 29 Palms. Das ist in der südkalifornischen Wüste. Dort befindet sich eine sehr große Basis der Marines in den USA, wo die Soldaten eben auch auf einem sehr großen Truppenübungsplatz üben. Und dort üben sie eben militärische Dinge, also sprich Kriegführung. Und das US Northern Command, das scheint die Kommandostelle zu sein, die für die verantwortlich ist, hat jetzt mitgeteilt, dass ein Bataillon Marines diese 2100 Nationalgardisten unterstützen soll. Auftrag ist es wohl, Bundesgebäude und Mitarbeiter zu beschützen. Und die New York Times schreibt dazu, dass es völlig unklar ist, auf welcher rechtlichen Grundlage die US-Regierung jetzt diesen Schritt überhaupt unternommen hat.
Das klingt aber so ein bisschen widersprüchlich. Trump hatte vorher ja noch so ein bisschen abgeschwächt und selber gesagt, dass es keinen Aufstand gibt in L.A. Jetzt kommen aber ausgebildete Soldaten dorthin.
Es hat ja am Wochenende Ausschreitungen gegeben. Es wurden Fahrzeuge zerstört. Es gab Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten. und den Angehörigen der National Guard. Aber es sind ja außerdem noch tausende kalifornische Polizisten vor Ort. Und wenn jetzt reguläre Kampftruppen geschickt werden, dann wirkt das ja erstmal eskalierend, alleine schon aus dem Grunde, weil diese Marines sind ausgebildet für militärische Einsätze und für den Krieg. Die sind nicht dafür ausgebildet, polizeiliche Aufgaben wahrzunehmen. Die können jetzt keine Proteste in der Innenstadt kontrollieren. Die haben keine Schlagstöcke. Die wissen nicht, wie sie eine Kette bilden, um sich zu schützen. Die haben keine Taser, sondern die haben scharfe Waffen. Und laut der Verfassung dürfen sie zum Beispiel auch niemanden verhaften. Und da muss man sich natürlich fragen, wie reagieren die vor Ort, wenn die wirklich jetzt in Situationen kommen, die man nicht abschätzen kann?
Also die können, man muss es sagen, die können töten, aber nicht deeskalieren.
So könnte man das auf den Punkt bringen, genau. Die handeln strikt militärisch. Trump könnte sich auf den Insurrection Act berufen, der es ihm zwar erlaubt, das Militär zur Beendigung eines Aufstands oder einer Rebellion einzusetzen, aber wie gesagt, sogar Trump selbst hat das ja schon eingeschränkt und gesagt, die Lage gibt das nicht her.
Wie sehen die Reaktionen aus? Kalifornien ist ja ein demokratischer Bundesstaat. Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom hatte ja schon angekündigt, dass auf den Einsatz der Nationalgarde reagiert wird, dass dagegen geklagt wird, dass jetzt Marines kommen. Das muss ja mehr auslösen als nur Kopfschütteln bei ihm.
Ja, der hat wirklich drastisch reagiert. Also der hat wörtlich diesen Schritt als geistesgestört bezeichnet. Hat erwähnt, die US Marines hätten ehrenhaft in mehreren Kriegen zur Verteidigung der Demokratie gekämpft, hat aber auf dem Online-Dienst X auch gesagt, sie sollten nicht auf amerikanischem Boden eingesetzt werden, wo sie ihren eigenen Landsleuten gegenüberstehen, um die wörtlich geistesgestörte Fantasie eines diktatorischen Präsidenten zu erfüllen, und schloss dann mit den Worten, das sei unamerikanisch. Außerdem haben der Gouverneur Newsom und der Generalstaatsanwalt Rob Bonta Klage gegen Trump erhoben, auch gegen das Verteidigungsministerium, auch gegen den Minister Pete Hegseth. Der Vorwurf ist, die Bundesregierung hat rechtswidrig und ohne Zustimmung des Bundesstaates Kalifornien die Kontrolle über die kalifornische Nationalgarde übernommen. Und Newsom sagt, er habe diesem Einsatz ausdrücklich widersprochen. Er habe Hegseth in einem Brief gebeten, die Truppen zurückzunehmen. Und da wurde schlichtweg nicht drauf reagiert. Man muss zur Erklärung sagen, im Normalfall haben eben die Bundesstaaten die Kontrolle über diese militärische Reserveeinheit, also die Nationalgarde. Und dementsprechend ist jetzt die Lage völlig offen. Wir wissen noch nicht genau, wie sich das weiterentwickelt. Aber formal ist dieser Schritt mit den Marines natürlich etwas, was einen erstmal, ja, was beunruhigen muss.
Informationen von Achim Gutzeit waren das in der ARD-Infonacht. Ich halte mal kurz die Nase aus dem Fenster. Ich habe die aktuellen Wetterdaten für Sie von 5 Uhr. Berlin bedeckt bei 12 Grad, Bremen leichter Regen ebenfalls 12 Grad. Frankfurt am Main bedeckter Himmel bei 10 Grad, genauso in Dresden bedeckt bei 10 Grad. Hamburg leichter Regen bei 12 Grad, Kiel auch leichter Regen bei 13. Köln bedeckt bei 12, Leipzig bedeckter Himmel bei 10 Grad. München, da guckt schon die Sonne raus bei 9 Grad, Rostock bedeckt bei 13 Grad und Stuttgart klarer Himmel bei 10 Grad. Und so geht's heute weiter mit dem Wetter. Im Norden gibt's viele Wolken, es gibt Schauer oder sogar Gewitter. Im Süden ist es deutlich freundlicher, mehr Sonne und es soll trocken bleiben. Das Ganze bei Höchstwerten von Nord nach Süd zwischen 15 und 27 Grad.
Die ARD-Infonacht.
Immer wieder heißt es, die Ukraine soll doch einfach Gebiete abgeben, dann ist der Krieg vorbei. Sogar Donald Trump fordert das ab und zu. Vjatslav Dolschenko, ein älterer Herr aus Mariupol, hat da nur noch Sarkasmus für übrig und meint, wenn Trump was verschenken will, soll er doch Alaska an Putin geben. Er hat ein kleines Privatmuseum, das von den russischen Angreifern zerstört worden ist. Er und seine Mutter mussten unter Lebensgefahr fliehen und leben jetzt völlig mittellos in Kiew. Zurück nach Hause kann er nicht, denn in Mariupol herrschen jetzt Willkür, Zwang und den Menschen werden russische Pässe aufgedrängt. Wie es ihm und anderen Vertriebenen geht, das erzählt jetzt Andrea Bär.
Eine uralte rostige Waage ist das Einzige, was Vyacheslav Dolzhenko retten kann, aus dem kleinen Privatmuseum, das er jahrzehntelang hingebungsvoll aufgebaut hat. In seinem eigenen Haus in Mariupol, die Hafenstadt am Asowschen Meer, wo er ein Leben lang gelebt hat, wonach er sich verzehrt. Wohin soll ich denn zurückkehren? Sie haben mein Museum zerstört. Sie haben meine Stadt zerstört. Ich wache morgens auf und für mich ist es die Hölle. Die Ukraine wird Gebiete abtreten müssen, heißt es im Ausland oft lapidar. Und je nach Laune fordert das auch US-Präsident Donald Trump. Auf diesen setzt Vyacheslav Dolzhenko zu Beginn noch eine vage Hoffnung. Doch inzwischen ist er vollkommen desillusioniert. Warum gibt Trump denn nichts ab? Soll er Russland doch Alaska geben? Der schwarz-weiße Hund Asia streift um Vyacheslav Dolzhenko herum. Russischer Großangriff, Besatzung, Flucht, Verlust von Haus, Wohnung und persönlichen Dingen. Tod von Angehörigen, Freunden oder Nachbarn. Millionen Menschen wie Vyacheslav Dolzhenko müssen das verkraften. Wir werden das viele Jahrzehnte lang verarbeiten müssen, vermutet Andriy Holowin. Der Priester aus dem Kiewer Vorort Bucha hat den Horror russischer Besatzung selbst miterlebt und auch, wie das Überlebende ins Mark erschüttert hat.
Im Moment spüren wir die Folgen noch nicht, weil wir unter Adrenalin stehen, denn es herrscht Krieg. Aber ich glaube, in der Ukraine gibt es keine Familie, die nicht auf irgendeine Weise betroffen ist.
Unterdessen haben die Besatzer Vyacheslav Dolzhenkos Mariupol verwandelt in ein zynisches Vorzeigeprojekt. Als wahre Meister der Propaganda gaukeln sie der Welt wieder Aufbau und Alltag vor. Dieser ist in Wirklichkeit geprägt von einem enormen Besatzungsdruck in allen russisch besetzten ukrainischen Gebieten. Russland hat dort strikt krimmeltreue Besatzungsverwaltungen etabliert. Unter anderem russische Nationalgardisten und FSB-Geheimdienstler sollen jeden Widerstand ersticken, sagt Ostap vom staatlichen Zentrum für nationalen Widerstand in Kiew, das die Situation in den russisch besetzten Gebieten beobachtet. Das Strafsystem dort beschreibt er so.
Der FSB leitet die russische Polizei. Hinzu kommen die russische Nationalgarde und andere Einheiten, die für die Umsetzung sogenannter Antisabotagemaßnahmen in den jeweiligen Städten verantwortlich sind. So spüren sie gezielt Menschen auf, kontrollieren die Leute ständig, machen Durchsuchungen und Menschen werden in Keller gesperrt.
Russisch besetzte Gebiete sind ein rechtsfreier Raum voll willkürlicher Gewalt. Den Scheinabstimmungen legitimiert haben sollen. Meinungs- und Pressefreiheit sind abgeschafft und die russische Propaganda soll sich über Kindergärten, Schulen und Arbeitsplatz in den Köpfen verfestigen. Laut Ostap werden ukrainische Jungen und Männer zudem in die russische Armee zwangsmobilisiert. Ukrainerinnen und Ukrainer bezahlen mit dem russischen Rubel und müssen russische Pässe annehmen.
Die Besatzer können die Menschen natürlich nicht physisch zwingen und mit Gewehren jedes Haus abgehen. Dafür fehlen ihnen die Ressourcen. Gleichzeitig können sie aber ein normales Leben in den vorübergehend besetzten ukrainischen Gebieten unmöglich machen. Zum Beispiel, indem sie Menschen medizinische Versorgung verwehren oder ihnen drohen mit dem Wegnehmen von Wohnraum oder grundlegenden Rechten.
Ohne russische Zwangsdokumente gelten ukrainische Bürgerinnen und Bürger als Ausländer. Es gibt dann weder Rente noch Arztbesuche oder einen Führerschein, konstatiert Ostap vom staatlichen Zentrum für nationalen Widerstand. Menschen in den besetzten Gebieten müssten ihr Eigentum zudem neu registrieren, etwa Autos und Wohnungen. Wer das umgeht, wird schlicht enteignet. Wohin könnten wir zurückkehren, murmelt Vyacheslav Dolzhenko und seine braunen Augen schauen müde. Sie wollen den Krieg einfrieren. Und ein Einfrieren wäre das Ende. Dann sammelt Russland seine Kräfte und geht wieder gegen uns vor. Und das wird endlos so weitergehen. Das ist unser Land. Sie haben unsere Gebiete schon in ihre Verfassung aufgenommen. In ihrer Verfassung. Sie werden nicht gehen. Sie werden uns nie in Ruhe lassen. Abwesend zerknüllt er die silberne Schokoladenpackung. Wir werden noch siegen, wiederholt er dann fast beschwörend. Nicht wahr? Es wird einen Sieg geben, oder? Ich lebe nur in der Hoffnung, dass es einen Sieg geben wird und wir nach Hause fahren. Denn ich kann nicht mehr.
Andrea Beer berichtete.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Ina Kast. Nach seinem bitteren Viertelfinalaus bei den French Open in Paris hatte Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev erstmal genug von seiner Sportart. Er war zur Abwechslung eine Woche Golf spielen auf Mallorca. Nun nimmt er den Tennisschläger wieder in die Hand. Und zwar beim Tennisturnier in Stuttgart. Dort wird auf Rasen und nicht wie in Paris auf rotem Sandplatz gespielt. Bevor Zverev ins Turniergeschehen eingreift, muss er aber erstmal noch die Enttäuschung der French Open hinter sich lassen. Stefan Kerstholt.
Die deutsche Nummer 1 blickte bei der Pressekonferenz in Stuttgart zunächst noch einmal zurück auf sein Viertelfinalaus bei den French Open in Paris.
Ich habe gegen Djokovic verloren, nicht gegen Hans-Peter, der 250 in der Welt steht. Ne? Klar, bitter für mich aus. Ich wollte natürlich die French Open unbedingt gewinnen. Ich wollte auch weit, weit kommen. Aber es ist halt so passiert, wie es ist. Und wir werden auch weiter schauen, wie wir mein Spiel verbessern können.
In Stuttgart geht Alexander Zverev zum ersten Mal seit 2019 an den Start.
Ich freue mich, hier zu sein. Ich möchte natürlich sofort gutes Tennis spielen. Ich brauche jetzt erstmal ein paar Trainingstage. Ich habe noch nicht einmal trainiert auf Rasen. Aber ja, mal schauen. Also ich meine, das letzte Mal war es vor 6 Jahren, dass ich hier war. Ich glaube, die Vorfreude ist auch groß bei den Fans und wird hoffentlich eine schöne Woche werden.
Zverev wird am Donnerstag ins Turnier einsteigen und trifft dann auf den Sieger des Duells zwischen dem Franzosen Corentin Moutet und Fabio Fognini aus Italien.
Ja, Fognini habe ich einige Male gespielt. Ich glaube meistens auf Sand. Ich meine, Fognini kennen wir alle. Moutet ist auch ein bisschen Showman. Das wird interessant werden. Ich habe noch ein paar Tage Zeit. Ich möchte mich selber ein bisschen vorbereiten. Ich möchte mich selber natürlich für Rasen so best wie möglich vorbereiten jetzt in den kurzen Tagen. Und dann werden wir sehen.
Vorbereiten auf das Turnier in Stuttgart, aber auch schon auf das Grand Slam Turnier, die Wimbledon Championships, die Ende Juni in London beginnen.
Das Turnier am Stuttgarter Weißenhof hat für Jan-Lennard Struff schon mal gut begonnen. Er bezwang den Italiener Arnaldi glatt in 2 Sätzen. Für Struff ein Lichtblick nach monatelanger Ergebniskrise. In Thüringens Landeshauptstadt Erfurt wurden in den vergangenen 4 Tagen zahlreiche deutsche Meistertitel im Tischtennis vergeben. Finals nennt sich dieser Wettbewerb. Mit dabei Weltmeisterin Annette Kaufmann, aber auch die Tischtennisasse der Männer. Jeremias Diehl fasst den letzten Turniertag zusammen.
Die Tischtennis-Finals 2025 in Erfurt sind mit einem packenden Finale der Herren zu Ende gegangen. 4 Tage haben sich knapp 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in allen Altersklassen gemessen. Der Finalmontag gehörte aber den Stars. Bei den Damen schnappten sich Katrin Mühlbach und Sabine Winter 15 Jahre nach ihrem ersten Finale bei den deutschen Meisterschaften dieses Jahr den Titel im Doppel. Im Einzel konnte U19-Weltmeisterin Annette Kaufmann ihren deutschen Titel verteidigen und bezwang Doppelsiegerin Sabine Winter im Einzelfinale. Bei den Herren holten sich die Youngster André Bertelsmeier und Wim Verdonschott die Goldmedaillen im Doppel. Die Tischtennis-Finals fanden ihren gebührenden Abschluss im 7-Satz-Finale zwischen Fan Bo-meng und Kai Stumper. Nach dem Krimi durfte der 22-jährige Kai Stumper die begehrteste Trophäe im deutschen Tischtennis in die Höhe strecken.
Ende Juli wollen die deutschen Fußballnationalspielerinnen einen Pokal in die Höhe strecken, bei der EM in der Schweiz nämlich. Abwehrspielerin Sarah Dorsun wird bei der EM definitiv nicht dabei sein. Die 33-Jährige hat zu einem etwas überraschenden Zeitpunkt jetzt ihre Karriere im deutschen Nationalteam beendet. Die Spielerin von Eintracht Frankfurt hat das DFB-Trikot 59 Mal getragen. Für die EM in der Schweiz wollte Bundestrainer Christian Bück eigentlich, dass Dorsun auf Abruf stehe. Daraus wird nun nichts. Sie wünsche ihrem Team bei der Europameisterschaft in der Schweiz von ganzem Herzen nur das Beste, so Dorsun in einer Mitteilung des DFB.
Das war der Sport mit Ina Kast.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 5.29 Uhr mit Ronald Lessig. Die US-Regierung hat angekündigt, etwa 700 Marineinfanteristen nach Los Angeles zu schicken. Sie sollen die Nationalgarde unterstützen, die US-Präsident Trump wegen der Proteste gegen seine Einwanderungspolitik nach Kalifornien beordert hat. Trump hatte auch damit gedroht, den Gouverneur von Kalifornien festnehmen zu lassen. ARD-Washington-Korrespondentin Kerstin Kleinen mit Einzelheiten.
Dazu muss man wissen, die Nationalgarde, das sind Reservisten, auch Soldaten, aber eigentlich Menschen, die im Hauptberuf noch einen anderen Beruf nachgehen. Die Marines, das sind Berufssoldaten, das ist eine Eliteeinheit, also Männer und Frauen, die eigentlich in den Krieg ziehen. Und die sollen jetzt in Los Angeles so lange stationiert sein, bis die von Trump versprochenen 2000 Nationalgardisten dort überhaupt ankommen. Das heißt, das ist durchaus als eine weitere Eskalation zu bewerten.
Das Bundesamt für Verfassungsschutz legt heute den Bericht für 2024 vor. Das Bundeskriminalamt hatte bereits einen Anstieg der politisch motivierten Straftaten um mehr als 40% angegeben. Dieser Höchststand dürfte sich auch in der Lagebewertung des Inlandsgeheimdienstes zeigen. Möglicherweise geht es auch um den Rechtsstreit zwischen dem Verfassungsschutz und der AfD. Das Bundesamt hatte die Partei Anfang Mai als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Der Verfassungsschutz lässt dies aber ruhen, weil die AfD mit einem Eilantrag dagegen vorgegangen war. Die Vereinten Nationen warnen davor, dass Online-Betrug dramatische Ausmaße annehmen wird. In Südostasien setzen dabei kriminelle Netzwerke künstliche Intelligenz ein. Der Schaden liegt in Milliardenhöhe. Aus Hamburg Angelika Henkel.
Bisher setzen oft Sprachbarrieren den Tätern natürliche Grenzen. Nun aber versetzt künstliche Intelligenz sie in die Lage, in allen Sprachen und weltweit zu operieren. Das befürchtet die UNO mit Blick auf kriminelle Netzwerke in Südostasien. Online-Betrug werde so grenzenlos und passgenau auf die Opfer abgestimmt. Diese Art von Kriminalität hat laut UNO in Südostasien geradezu industrielle Ausmaße angenommen. Hunderttausende Menschen werden gegen ihren Willen verschleppt und gefangen gehalten. Sie werden gewaltsam dazu gezwungen, Straftaten zu begehen und Menschen aus der Ferne zu betrügen.
Israel hat die Aktivisten des abgefangenen Gaza-Solidaritätsschiffes ausgewiesen. Die 12 Besatzungsmitglieder sind laut dem israelischen Außenministerium bereits am Flughafen und sollen noch heute ausreisen. Unter ihnen sind die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg und eine deutsche Aktivistin. Die israelische Armee hatte das Segelschiff Mertlin auf dem Weg in den Gazastreifen abgefangen. Die Aktivisten wollten Hilfsgüter wie Babynahrung und medizinische Güter in den Gazastreifen bringen und die internationale Aufmerksamkeit auf die humanitäre Lage im Gazastreifen lenken. Das Wetter in Deutschland. Am Tage im Norden viele Wolkenschauer und Gewitter, im Süden mehr Sonne und trocken, von Nord nach Südwest 15 bis 27 Grad. Am Mittwoch heiter bis wolkig, oft trocken, 16 bis 28 Grad und am Donnerstag sonnig und trocken 20 bis 33 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Die Autobahn 2, Berliner Ring Richtung Hannover, ist zwischen Thesen und Burg Ost nach einem Unfall gesperrt. A6, Pilsen Richtung Nürnberg, zwischen dem Grenzübergang Weidhaus und Pleistein 8 Kilometer Stau oder stockender Verkehr. A12, Inntal, Autobahn Rosenheim Richtung Kufstein, vor dem Autobahngrenzübergang Kufstein-Kiefersfelden gibt's Stau bei der Einreise nach Österreich. A17, Prag Richtung Dresden, zwischen dem Grenzübergang Breitenau-Schönwald und Bad Gottleuba 2 Kilometer Stau. A25, Geesthacht Richtung Hamburg, zwischen Geesthacht und Bergedorf 3 Kilometer stockend. Und auf der B36 in Neckarau ist der Fahrlachtunnel wegen Wartungsarbeiten gesperrt, die Nordröhre ist freigegeben.
Die ARD-Infonacht.
Mit Carsten Thiele, schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Sie saßen einst in München, die Journalistinnen und Journalisten des amerikanischen Auslandssenders Radio Free Europe. Sie berichteten unabhängig über den eisernen Vorhang. Nach der Wende zog der US-Auslandssender weiter nach Prag. Inzwischen erreicht er mehr als 20 Länder, wie zum Beispiel Russland, Afghanistan oder den Iran. Die Nutzerzahlen sind auf 50 Millionen Menschen jede Woche gestiegen. Das klingt wie eine Erfolgsstory, ganz im Sinne des US-Präsidenten, aber Donald Trump hat vor knapp 3 Monaten die Mittel für Radio Free Europe gestrichen. Er sagt, der Sender verbreite linke Propaganda und verbrenne Steuergeld. Aufgeben ist für Radio Free Europe aber keine Option. Die Redaktionen müssen enorm sparen, aber sie senden vorerst alle weiter. Marianne Alweis berichtet.
Nur der Hintereingang ist noch geöffnet. Auch das Sicherheitspersonal hat Radio Free Europe reduziert. Wie immer geht es aber erst nach zwei Kontrollen am Prager Stadtrand in das moderne Medienhaus. Viele Flure sind verwaist.
So usually we would see a lot more people working here. I remember when we were here last time. And the bathrooms wouldn't be closed on this side.
Die härtesten Sparmaßnahmen betreffen die Medienschaffenden selbst. Von fast allen freien Journalistinnen und Journalisten hat sich der Sender getrennt. Der Großteil der Festen ist mit reduziertem Gehalt beurlaubt, erzählt Golnas Esfandiari. Die Redaktionsleiterin von Radio Farda entscheidet von Monat zu Monat, wer wieder für den persischen Dienst arbeiten darf.
Mohammed, komm hier.
An diesem Tag moderiert Mohammad die aktuelle Radiosendung. Er saß vor einigen Jahren im Iran im Gefängnis, nur weil er für Radio Free Europe gearbeitet hat. Heute geht es um die Atomgespräche zwischen den USA und dem Iran, aber auch um eine rätselhafte Robbenkrankheit im Kaspischen Meer.
This is Jalo. He has the most popular podcast. He makes fun of the Iranian IFO laws.
Der Comedy-Podcast war der erfolgreichste von Radio Farda mit 10.000 Abonnenten. Esfandiari musste ihn Mitte März einstellen, als US-Präsident Trump die Gelder für den amerikanischen Auslandssender durch ein Dekret gestrichen hat. Sonst laufen fast alle Angebote von Radio Free Europe in allen 27 Sprachen weiter. Auf Ungarisch, Georgisch oder Russisch, im Radio, im Fernsehen, im Internet und auf Social Media. Weil die Journalisten oft doppelte Schichten arbeiten, um der Propaganda von Diktaturen zu trotzen.
Does the Iranian government has a media outlet?
Yes. Yeah, he would press TV.
Al-Alam,
for Spanish. Radio Farda erreicht jede Woche geschätzt mindestens 10% der Bevölkerung im Iran. Niedrigschwellig, im Auto und sogar in den Gefängnissen. Und das mit nur 60 festen Mitarbeitern in Prag. Wenn sie weitermachen können. Es wäre kurzsichtig, aufzugeben. Das wäre ein Schlag für Millionen von Iranern. Das wäre ein Schlag für meine Kollegen. Um einige mache ich mir große Sorgen. Sie haben iranische Pässe. Was sollen sie tun? Sie können nicht zurückkehren. Sonst werden sie verhaftet oder noch Schlimmeres.
They're gonna get arrested and even worse.
So my very first job was in radio.
Auch Senderpräsident Stephen Keppes hat große Sorgen, vor allem finanzielle. Radio Free Europe, Radio Liberty, wie es offiziell heißt, lebt von Rücklagen.
We can keep going for a long time.
Wir können sehr lange weitermachen, vorausgesetzt die US-Regierung gibt die Mittel frei, die der Kongress für das ganze Haushaltsjahr bewilligt hat. Warum sie die Gelder eingefroren haben, dazu haben sie uns keine Erklärung gegeben, keinen einzigen Anruf, kein Gespräch. Deshalb versuchen wir vor Gericht die Freigabe der 63 Millionen Dollar zu erwirken. Damit könnten wir fast bis zum Ende des Kalenderjahres weitermachen.
Almost to the end of the year.
Wirtschaft.
In Großbritannien steht der privatisierte Wasserversorger Thames Water vor der Insolvenz. Das Unternehmen ist hochverschuldet, das Leitungsnetz marode und nun ist ein potenzieller Investor abgesprungen. Wie es weitergeht, ist unklar, denn neue Geldgeber sind zurückhaltend geworden. Christoph Prössel berichtet.
Was der britische Umweltminister Steve Reed am vergangenen Freitag zu verkünden hatte, ist eine echte Kehrtwende. Keine Prämien mehr für die Top-Manager mehrerer Wasserversorger. In den vergangenen Jahren hätten sich die Vorstandsvorsitzenden mehrerer Unternehmen Boni in Höhe von über 120 Millionen Euro ausgezahlt, sagte Umweltminister Steve Reed.
Well, over the last 10 years.
Noch nie ist so viel Abwasser ungeklärt in Seen, Flüsse und ins Meer eingeleitet worden. Die Ära, in der Umweltverschmutzung die Basis für Profite war, ist nun vorbei. Betroffen sind insgesamt 6 Wasserversorger in England. Die Unternehmen haben unter anderem Umweltstandards nicht eingehalten. Dass die Aufsichtsbehörde Ofwat diese Bonuszahlungen streichen kann, ist neu. Im Februar hat das Parlament ein entsprechendes Gesetz verabschiedet, um das zu ermöglichen. Der Schritt kommt, nachdem es bereits Strafzahlungen für Versorger gegeben hatte, weil sie Umwelt- und Verbraucherstandards nicht eingehalten hatten. In Großbritannien gab es immer wieder Berichte darüber, dass die Versorger das Wasser ungeklärt in Flüsse, Seen und ins Meer leiten. Freiwasserschwimmer klagen immer wieder über Magen-Darm-Infekte. Surfschulen müssen Kurse absagen. Der Spitzensportler Steve Redgrave sammelte Unterschriften für eine saubere Umwelt. Der Ruderer holte 5-mal Gold für Großbritannien. Heute ist der 63-Jährige im Ruhestand. Er engagiert sich für die Umwelt, für saubere Seen und Flüsse. Seiner Meinung nach ist der Zustand der Gewässer im Vereinigten Königreich in den vergangenen Jahren deutlich schlechter geworden. Als ich anfing mit dem Rudern in den 70ern, sind wir nach einer Trainingseinheit im Sommer oft nochmal in die Themse gesprungen. Das war großartig, würde ich heute nicht mehr tun, sagt Redgrave. Auch wenn die Prämien für 2024-25 jetzt nicht gezahlt werden dürfen, es müsste noch viel mehr passieren. Die meisten Versorger haben über Jahrzehnte hinweg viel zu wenig in das Leitungsnetz und in Kläranlagen investiert. Und das hat auch mit der Privatisierung und einer zahnlosen Regulierungsbehörde zu tun. Dafür haben viele Menschen im Vereinigten Königreich kein Verständnis angesichts der Dividenden, die die Unternehmen auszahlten. Seit der Privatisierung Ende der 80er Jahre in England und Wales waren dies Berechnungen der Universität Greenwich zufolge 100 Milliarden Euro. Empfänger waren die Eigentümer der Versorgungsunternehmen, darunter Investoren wie Pensionsfonds, zum Beispiel aus Kanada. Auf die ist die Regierung auch angewiesen. Der größte Versorger Thames Water ist massiv verschuldet, steht mit einem Schuldenberg von knapp 25 Milliarden Euro kurz vor der Insolvenz. Eigentlich braucht der Versorger dringend einen Investor. Doch gerade erst in der vergangenen Woche ist ein Geldgeber abgesprungen. Der Konzern KKR zog sich aus den Verhandlungen zurück. Möglicherweise, weil die neue Bissigkeit der Aufsichtsbehörde zum Investitionsrisiko wurde. Strafzahlungen, keine Prämien, all das verunsichert Investoren, die ihre Rendite maximieren wollen.
Rückenschmerzen, Migräne, Rheuma. Wenn das Leben vom Schmerz bestimmt ist, dann ist das Leben erheblich beeinträchtigt. Rund 17% der Deutschen leiden unter chronischen Schmerzen, schätzt die Deutsche Schmerzgesellschaft. Das wären etwa 12 Millionen Menschen in Deutschland. Wie man mit diesen chronischen Schmerzen umgehen kann, mit ihnen leben kann, dabei helfen Schmerztherapeuten. Gabi Beck hat eine Tagesklinik für Schmerztherapie in Wiesbaden besucht.
Ein Gymnastikball, eine Bank, ein paar Gewichte und eine kleine Sprossenwand.
Das ist unser Physiotherapieraum, wo halt Einzelbehandlungen stattfinden, wo die Patienten halt individuell auch bezogen auf ihre Schmerzen behandelt werden durch die Physiotherapien in Einzeltherapien.
Dr. Samin Kesch-Borchert führt durch die Schmerztagesklinik. Neben Gymnastik gibt es noch Gruppenräume für Psychotherapie, Entspannungsübungen, Ernährungsberatung oder kreatives Gestalten.
Es gibt viele Menschen, die sagen, ich bin nicht kreativ, ich kann das gar nicht. Und es geht aber nicht um Produktivität. Es geht quasi darum, sich mit seinen eigenen individuellen Schmerzen beschäftigen zu können und das irgendwo wiederzugeben und nicht, das ist das schönste Bild, was wir gerade prämieren oder so.
Eine ganzheitliche Behandlung ist das Ziel hier. 8 Patienten verbringen in der Tagesklinik meist 4 Wochen, täglich von 8 bis 16 Uhr. Es gibt also viel Zeit, genau auf den Patienten einzugehen, erzählt die Ärztin.
Wir nehmen uns einfach Zeit, dem Patienten zuzuhören, auch selber noch mal uns einen Eindruck sowohl von den theoretischen Gegebenheiten zu machen, die sie in ihrer Vorgeschichte mitgebracht haben, über andere Arztbefunde und Berichte, um einfach zu sehen, was ist das aktuelle Problem gerade und was können wir diesen Patienten bieten in unserer Therapie hier.
Silke Brunner ist jetzt schon seit 3 Wochen hier und sie strahlt, trotz ihrer Probleme. Nach vielen Operationen hatte sie schon fast aufgegeben. Immer wieder Schmerzen in Knie, Sprunggelenk und Hüfte.
Das sind Schmerzen, die mich permanent begleiten, die sind also chronisch. Ich habe sie tagsüber, ich habe sie nachts. Es ist praktisch wie so ein Dauerschmerz, den man hat. Bisschen unterschiedlich in der Intensität. Ja, ist aber unabhängig jetzt von Tag oder Nacht, sondern das ist ganz schlecht einzukalkulieren, wann diese Schmerzen auftreten und wie stark sie sind.
In ihrer Zeit hier hat sie viele neue Ideen bekommen, wie sie es auch einmal schafft, die dauernden Schmerzen zu vergessen. Entspannungstechniken, Achtsamkeitsübungen sollen dabei helfen, auch ein neuer Umgang mit den Tabletten. Die 60-Jährige nimmt davon viel mit nach Hause, wo sie schon während der ambulanten Therapie Gelerntes umsetzen kann.
Jetzt bin ich echt dankbar, weil in der Zeit, in der ich hier bin, habe ich schon so unwahrscheinlich viel Schätze mitbekommen, dass ich weiß, wie ich mit dem besser zurechtkomme. Also nicht, dass es weniger wird, sondern dass es andere Dinge gibt, wie ich das steuern oder ein bisschen beeinflussen kann für mich und für mich persönlich besser gestalte meinen Weg.
Und genau das ist die Idee, die hinter der Schmerztherapie steckt. Das ist die Kombination verschiedener Disziplinen. Es gibt viele Schmerzzentren, Praxen oder Ärzte, die sich in dem Gebiet spezialisiert haben, sagt die Leiterin der Wiesbadener Schmerzklinik Kisch Borchert.
Man kann immer etwas optimieren. Und man muss mit seinem Schmerz nicht alleine zu Hause in den vier Wänden zurückbleiben, sondern man kann sich weiter Hilfe holen. Und allein das Wissen darum, dass es halt spezialisierte Ärzte gibt, die sich wirklich ausschließlich nur mit dem Schmerz beschäftigen der Patienten, ist für die Patienten schon wertvoll, dass sie Anlaufstellen überhaupt finden.
Hilfe für Schmerzpatienten, das war ein Bericht von Gabi Beck am frühen Dienstagmorgen um 17:45.
Die ARD-Infonacht.
Kurz vor dem islamischen Opferfest hat Ägyptens Präsident Sisi versprochen, einige Gefangene freizulassen. Die Opposition im Land hatte gehofft, dass auch ihr bekanntester Gefangener, Ala Abdel Fattah, endlich auf dieser Liste steht. Sogar der britische Premierminister Starmer hatte sich für ihn eingesetzt. Aber bisher bleibt die ägyptische Regierung hart. Moritz Behrendt berichtet.
Zum Opferfest gibt sich der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi gerne gnädig. Mehr als 2000 Strafgefangene wurden in diesem Jahr vorzeitig aus der Haft entlassen. In einem sorgfältig inszenierten Video wird ein sauberes und gepflegtes Gefängnis gezeigt, in dem sich die Häftlinge auf die Zeit in der Freiheit vorbereiten. Die Freigelassenen bedanken sich persönlich beim Reis, dem Präsidenten.
Ich hätte nie gedacht, dass ich zu diesem Zeitpunkt freigelassen würde. Ich verspreche Ihnen, Herr Präsident, dass ich hier als völlig anderer Mensch herauskommen werde.
Ich habe hier eine Tischlerlehre gemacht und werde ein neues Leben beginnen. Dann kann ich für mich selbst sorgen und werde keine Fehler mehr machen. Ich danke dem Präsidenten für die Begnadigung.
Ganz anders die Botschaft von Sanaa Seif. Sie teilte mit:
Ich habe Allah 20 Minuten hinter einer Glasscheibe gesehen. Keine Umarmung, keine Minute extra, keine Gnade, keine Menschlichkeit, kein Fest.
Sanaa Seif hat ihren Bruder im Gefängnis besucht, Ala Abdel Fattah, den prominentesten politischen Gefangenen Ägyptens.
Ala Abdel Fattah ist zum Symbol geworden,
sagt Irene Weipert-Fenner. Sie arbeitet am Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt zu Ägypten.
Ala steht im Prinzip für schätzungsweise bis zu 60.000 politische Gefangene, die unter schlimmen Bedingungen und willkürlichen Verhaftungsgründen im Gefängnis sitzen.
Der Softwareentwickler und Menschenrechtsaktivist Ala Abdel Fattah sitzt abgesehen von kleinen Unterbrechungen seit mehr als 10 Jahren im Gefängnis. Als seine jüngste Haftstrafe im letzten September abgelaufen war, entschieden die ägyptischen Behörden, dass die Zeit, die er in Untersuchungshaft verbracht hat, nicht auf seine Strafe angerechnet wird und er noch bis 2027 im Gefängnis bleiben muss. Der ägyptische Politikwissenschaftler Hossam El Hamalawi sagte schon vor Monaten:
Sisi takes the issue of Ala Abdel Fattah personally. Sisi hates Ala.
Für Sisi ist der Fall eine persönliche Angelegenheit. Er hasst Ale und seine Familie, die aus mehreren Generationen von Bürgerrechtlern besteht, weil sie in seinen Augen die Armee diffamieren, indem sie Missstände aufdecken.
Alas Mutter Leila Swaif ist die Grande Dame des ägyptischen Menschenrechtsaktivismus. Seit Monaten versucht sie, sich mit einem Hungerstreik für die Freilassung ihres Sohnes einzusetzen. Derzeit liegt sie in einem Krankenhaus in London. Ihr Zustand sei kritisch, berichten ihre Töchter.
Kultur.
Kritisiert wird die Schauspielerin Veronika Ferres, seit sie spielt, aber nur selten fachlich, sachlich. Oft geht es um ihren Körper, ihr Frausein, ihren Ehemann. Wer genauer hinschaut, sieht aber, dass jemand über sich hinausgewachsen und über die dummen Sprüche gleich mit, hat sich in der ersten Liga etabliert und gehalten. Heute wird Veronika Ferres 60 und Simon Emmerlich gratuliert.
Ich bin die Lorelei.
Was? Wer bist du?
Schau mich doch an. Ich bin die, die du immer gesucht hast.
Siehst du das nicht, du Arschloch?
Veronika Ferres, die Männerfantasie. In Helmut Dietls Rossini, 1997, lange her. Sehr früh entdeckt, gehypt und gehässig kritisiert.
Wie oft wurde mir gesagt, Mai, Veronika, du bist viel zu groß. Du bist zu dick, du bist zu rund, du bist zu breit, du bist zu schwach. Du schaffst das nicht, lass es einfach. Du bist zu emotional und überhaupt bist du von allem zu viel. Nö.
Die ersten Rollen sind immer die gleichen, die blonde Schönheit. Naiv, manchmal prollig, dabei natürlich unwiderstehlich. Mehr fällt den männlichen Drehbuchschreibern damals halt nicht ein.
Mein Gott, wie oft soll ich dir noch sagen? Ich war bei einem Kunden. Anschaffen, Vögeln. Befriedigt dich das?
Ich bin in einer Generation aufgewachsen, wo das Patriarchat eine Selbstverständlichkeit war und wo man als Frau oft sehr, sehr alleine war. Und es war auch eine Selbstverständlichkeit, eine Frau wegen ihrer Körperlichkeit zu blamen und zu bashen. Und das hat man mit mir massivst gemacht.
Kindheit und Jugend verbringt Ferres in Solingen, zwischen Brüdern und Kartoffelbergen im elterlichen Gemüsehandel. Mit der Kartoffel verbindet sie tatsächlich nur Positives, wie sie unlängst einmal im Kölner Treff erzählt hat.
Ich liebe Kartoffeln in jeglicher Form. Ich glaube, dass ich in meinem früheren Leben sogar meine Kartoffel war. Eine Kartoffel, die hat alles. Die fängt klein an, die wächst über sich selber hinaus.
Über sich hinauswachsen, auch das ist eine Geschichte, die sich über Veronika Ferres erzählen lässt. Als sie hierzulande alles erreicht hat, mit Helmut Dietl, Stonk und Rossini gedreht, als Supervibe 2,4 Millionen Menschen ins Kino gelockt hat, da ist sie eigentlich ganz oben in der deutschen Filmbranche angekommen, könnte sich bequem in diversen Austragshäuseln auf 20.15 Uhr Sendeplätzen einrichten. Aber dann wagt sie den Sprung dorthin, wo sie keiner kennt, versucht es in Hollywood. Wieder muss sie dafür von vorne anfangen, sich ins Gespräch bringen, zu Castings gehen.
Wenn das schief geht und dann kriegt es die Presse in Deutschland mit und dann schreiben sie, Ferres versagt im Ausland und kriegt die Rollen nicht. Das war für mich eine unglaubliche Überwindung. Und ich war bei diesen Castings schlecht, weil ich mir so einen wahnsinnigen Druck gemacht habe. Und dann habe ich mir einen Coach genommen und habe mit ihr das so erarbeitet, dass ich nicht mehr diesen Überdruck hatte, performen zu müssen, sondern mich zurückzulehnen und zu sagen, was ich habe, ist was. Und das dürft ihr anschauen. Und ich mache euch die Tür auf und nehmt's an.
Sie spielt an der Seite von Juliette Binoche, Pierce Brosnan und Morgan Freeman. Seit 12 Jahren hat sie auch eine eigene Produktionsfirma, mit der sie ganz bewusst Frauen im Filmgeschäft fördert. Der Regisseurin Nora Finkscheid ermöglicht sie so nach deren Überraschungserfolg Systemsprenger ein Hollywood-Debüt. Auch das ist Teil des Lebenswerks von Veronika Ferres, für das sie vergangenes Jahr mit dem Ehrenpreis des Bayerischen Filmpreises ausgezeichnet wurde.
Ich nehme diesen Preis stellvertretend für alle Frauen entgegen, die sich unterstützen und die sich gegenseitig zu Hochleistungen motivieren.
Ein Porträt von Simon Emmerlich.
Standpunkte. Meinungen aus deutschen Medien.
Donald Trump ist zur Abwechslung mal wieder auf Konfrontationskurs im eigenen Land. Gegen den Willen des kalifornischen Gouverneurs hat der US-Präsident die Nationalgarde nach Los Angeles geschickt, um dort Proteste gegen Abschiebungen zu unterbinden. Und jetzt hat er auch noch angekündigt, 700 Marines nach L.A. zu schicken. Unsere Gastkommentatorin ist heute Wiebke Hollersen von der Berliner Zeitung. Sie meint, das ist genau die Situation, die sich Trump gewünscht hat.
Es lief ja nicht gut für Trump zuletzt. Er wollte die Kriege in der Ukraine und in Gaza längst beendet haben und ist doppelt gescheitert. Er wollte mit Strafzöllen den Welthandel zugunsten der USA drehen und hat nur Chaos an den Märkten angerichtet. Und dann hat er sich auch noch öffentlich mit Elon Musk gestritten, der lange sein mächtigster Unterstützer war. Der üble Streit hat in den USA selbst Trump-Fans verunsichert. Jetzt überlagern die Bilder aus Los Angeles das alles. Straßenkämpfe, vermummte Demonstranten, einige schwenken auch noch riesige mexikanische Flaggen. Das ist leider perfekt für Donald Trump. Der hat im Wahlkampf ja versprochen, gegen eine angeblich gefährliche Invasion von illegalen Einwanderern kämpfen zu wollen, auch wenn die meisten Latinos in den USA hart arbeiten, selbst die ohne Papiere. Jetzt hat Trump die Bilder zu seiner Propaganda. Seine Fans können ihn endlich wieder als Heilsbringer sehen. Es ist deshalb zu befürchten, dass Donald Trump weiter alles dafür tun wird, damit die Lage in Los Angeles sich nicht beruhigt. Diese Eskalation ist einfach viel zu gut für ihn, um sie schnell enden zu lassen.
Ein Kommentar von Wiebke Hollersen. Die US-Korrespondentin von Zeit Online, Rike Havertz, sieht durchaus die Gefahr, dass sich in den USA ein Flächenbrand entzündet.
Die Behörden in Los Angeles und Kalifornien, die rufen dazu auf und auch viele Demokraten, dass der Protest friedlich bleibt, damit eben die Eskalation mit der Bundesregierung nicht weiter gesucht wird, weil eben Trump jetzt versucht, es so darzustellen, dass eben die, Zitat, radikale Linke diejenige ist, die das Land zerstören will. Also die sagen, hört mal auf mit den gewaltsamen Ausschreitungen. Gleichzeitig heißt es, die Proteste sind eigentlich weitestgehend friedlich und ich glaube, sie werden andauern und deswegen hat es schon Potenzial, zu einem größeren Moment zu werden. Und die Frage, die ist einfach, inwieweit es dann gewalttätig wird und wie Donald Trump weitermacht. Aber es ist sicherlich ein spannender Moment in der Auseinandersetzung zwischen der Regierung Trump und den Protestierenden, die gegen seine Politik auf die Straße gehen.
Die Meinung von Rieke Havertz. Die Stuttgarter Zeitung findet, dass die Situation bedenklich ist.
Zumal der Anlass als konstruiert erscheint. Zu Gewalt kam es erst, nachdem Trump die Truppen mobilisierte, die Proteste gegen das Vorgehen der Einwanderungspolizei unterdrücken sollten. Dass ein paar hundert professionelle Krawallmacher die Gunst der Stunde nutzten, macht daraus keine Rebellion gegen die Regierung, die mit dem vergleichbar wäre, was Trumps Anhänger 2021 mit dem Sturm auf den US-Kongress versucht hatten. Es bleibt eine inszenierte Krise, die von den Schlappen Trumps ablenken soll.
Das waren die Standpunkte, zusammengestellt von Martin Seiler.
Der Stichtag.
Seit 90 Jahren gibt es die anonymen Alkoholiker. Die Selbsthilfeorganisation entstand 1935 in den USA. Jens Schellhas blickt zurück.
Keine Namen, das ist so Usus bei den anonymen Alkoholikern. Aber ohne Bill Wilson und Bob Smith geht es nicht. Beide sind Alkoholiker. Daran ändert auch die Prohibition in den Vereinigten Staaten der 1920er Jahre nichts. Beide hören erst auf, nachdem sie sich kennengelernt und 5 Stunden bis tief in die Nacht miteinander geredet hatten. Wilson schreibt später:
Ich wusste, dass ich diesen Alkoholiker ebenso brauchte wie er mich. Und dieses gegenseitige Geben und Nehmen ist heute genau das Kernstück der Arbeit der anonymen Alkoholiker.
Nach ihrem langen gemeinsamen Abend rühren beide keinen Schluck mehr an. Nie wieder. Für Wilson ist das der Beweis, ein Trinker braucht einen anderen Trinker, um von seiner Sucht zu lassen. Seine Idee?
Eine Kettenreaktion, eine stetig wachsende Gemeinschaft von Alkoholikern, deren Auftrag es wäre, andere, noch Leidende, aufzuspüren und sie herauszuholen.
Zunächst laden Wilson und Smith andere Alkoholkranke in ihre Wohnungen ein. Ein Artikel in der Saturday Evening Post im Jahr 41 macht das unmöglich. Plötzlich explodieren die Mitgliederzahlen. Wilsons Kettenreaktion greift und die anonymen Alkoholiker werden international.
Ich habe das erste Mal in meinem Leben begriffen, dass für mich die Möglichkeit besteht, mit dem Trinken aufzuhören. Das ist ein riesiges Geschenk.
In Deutschland gibt es die anonymen Alkoholiker seit 1953. Es interessieren sie weder Stellung noch Ansehen ihrer Mitglieder.
Man kann einfach hierher kommen und es gibt die vielgesuchte Herzenswärme.
Als Gründungsdatum der anonymen Alkoholiker zählt der Abend, an dem Bill Wilson und Bob Smith sich kennenlernten. Am 10. Juni 1935, heute vor 90 Jahren.
Auch dieser Morgen bietet wieder viel Gesprächsstoff, die Proteste in Los Angeles natürlich, aber auch die Ozeankonferenz in Nizza. Und die Infos dazu haben jetzt die Morgenteams ihres Lieblingsinforadios. Das war die ARD-Infonacht mit Carsten Thiele. Die Zeit ist es gleich 5.58 Uhr.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Die A2 Berlin Richtung Magdeburg ist zwischen Thesen und Burgost nach einem Unfall gesperrt. Der Verkehr wird ab Thesen umgeleitet. A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck-Spreeau. Die Abfahrt Königs Wusterhausen ist wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Stadtverkehr Berlin. An diesen neuen Baustellen müssen Sie ab heute mit Behinderungen rechnen. Charlottenburg Nord auf dem Saatwinkler Damm ist in Richtung Beußestraße zwischen Friedrich-Olbricht-Damm und Redemann-Weg für etwa 2 Wochen nur eine Spur frei. Mitte der Tunnel Alexanderplatz wird in Richtung Leipziger Straße bis Donnerstag früh gesperrt. Und bei der U-Bahn entfallen die Linien U1 und U3 bis Ende des Monats zwischen Wittenbergplatz und Gleisdreieck. Sie können auf die U2 ausweichen. Der Bahnhof Kurfürstenstraße bleibt geschlossen. In Wilmersdorf ist die Spichernstraße bis Mitte Juli zwischen Schaperstraße und Bundesallee in Richtung Hohenzollerndamm wegen Schäden am U-Bahn-Tunnel gesperrt. Für die U3 fahren weiterhin Busse zwischen Spichernstraße und Wittenbergplatz. Unseren Verkehrsservice finden Sie auch in der rbb24 Inforadio-App.
Dienstagmorgen, 6 Uhr.
rbb24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Einen schönen guten Morgen wünscht Christoph Kober. Die Proteste dauern an in Los Angeles gegen die Migrationspolitik von US-Präsident Trump. Die Polizei versucht, diese einzudämmen und Trump schickt noch mehr Kräfte der Nationalgarde und auch reguläre Soldaten. Die Nachrichten dazu hat jetzt Tobias Mück.
Die US-Regierung entsendet weitere Soldaten nach Los Angeles, wo seit Tagen gegen die Migrationspolitik von Präsident Trump protestiert wird. Dem Verteidigungsministerium zufolge handelt es sich um 2000 Mitglieder der Nationalgarde und etwa 700 Marineinfanteristen der regulären Streitkräfte. Am Wochenende hat Trump bereits 2000 Nationalgardisten mobilisiert gegen den ausdrücklichen Willen des kalifornischen Gouverneurs Newsom. In Los Angeles ist es am Abend wieder zur Ausschreitung gekommen. Die Polizei räumte mehrere Straßenzüge und setzte Gummigeschosse ein. Ausgelöst wurden die Proteste dadurch, dass die US-Einwanderungsbehörde bei Razzien etliche Migranten festgenommen hat. Der Berliner Senat teilt heute offiziell mit, wo das sogenannte House of Games untergebracht werden soll. Aus Kreisen der Spieleindustrie hat der RBB exklusiv erfahren, dass dafür das Lux Berlin in der Nähe der Warschauer Brücke vorgesehen ist. Sebastian Schöbel, RBB 24.
Im House of Games sollen Berlins Spieleentwickler Arbeitsräume, Fördermöglichkeiten und die Chance zum Netzwerken bekommen. An den Start gehen soll das House of Games im Frühjahr 2026 mit bis zu 15.000 Quadratmetern Fläche. Das Luxhaus war einst Heimat der Osram-Werke. Hier wurden jahrzehntelang Lampen gefertigt. Nun sollen hier große Spielefirmen und kleine Start-ups gemeinsam an den Games der Zukunft arbeiten. Größter Einzelmieter ist der französische Games-Konzern Ubisoft, bekannt durch die Spieleserien Far Cry und Assassin's Creed. Das Land Berlin hat 4,6 Millionen Euro für das House of Games bereitgestellt.
Russland hat die Ukraine erneut massiv mit Drohnen und Raketen angegriffen. Auch die Hauptstadt Kiew war wieder betroffen. Bürgermeister Klitschko sprach von einem anhaltenden, massiven Angriff. Er rief die Einwohner auf, in den Schutzräumen zu bleiben. Nach Angaben der Militärverwaltung gab es Schäden in mindestens 3 von 10 Stadtbezirken. In Odessa im Süden der Ukraine wurde nach Behördenangaben mindestens 1 Mensch getötet. Schon in der Nacht davor hatte die Ukraine eine beispiellose Angriffswelle gemeldet. Nach Angaben aus Kiew war es der größte russische Drohnenangriff seit Kriegsbeginn. Ist das Verbot des rechten Magazins Compact rechtens gewesen oder nicht? Mit dieser Frage befasst sich ab heute das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. In einem Eilverfahren hatten die Richter das Verbot zunächst